ARD.
Wir wollen Sie heute mitnehmen auf eine Fahrt mit einem Fahrstuhl. Natürlich kein ganz normaler Fahrstuhl, sondern ein ganz besonderer, denn Literatur, das ist auch die Möglichkeit, durch die Zeit zu reisen, wie in einen Fahrstuhl einzusteigen und auf den verschiedenen Zeitebenen hoch und runter zu fahren, sagt unser heutiger Gast. Die Rede ist von Julia Schoch, Bestseller-Autorin, preisgekrönt vielfach und heute eben bei uns im Literaturcafé von NDR1 Radio MV. Frau Schoch, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich auch, hier zu sein.
Und unser Fahrstuhl, der ist natürlich groß genug, dass die ganze Friedrich-Wagner-Buchhandlung hier in Ueckermünde mit reinpasst. Nämlich da dürfen wir zu Gast sein. Vielen Dank dafür. Eine ganz wunderbare kleine Buchhandlung, auch mehrfach preisgekrönt. Also wo immer Sie uns gerade hören, steigen Sie mit einem unseren Fahrstuhl und begeben sich mit uns in einen wilden Traum, in den wilden Traum von Julia Schoch. Denn darum soll es heute gehen, um wild nach einem wilden Traum, dem dritten und letzten Buch der Trilogie, Biografie einer Frau. Frau Schoch, das Buch ist am Anfang des Jahres rausgekommen. Sie sind schon eine ganze Weile auf Lesereise damit. Jetzt sind wir aber hier in Ueckermünde, nur 10 Kilometer entfernt von Eggesin, der Garnisonsstadt, in der Sie aufgewachsen sind, als Tochter eines Offiziers und einer Buchhändlerin. Macht das diese Station dann zu einer besonderen?
Ja, schon. Es ist ja schon mein Heimatort. Also hier bin ich aufgewachsen in der Gegend. Die ersten 12 Jahre habe ich hier verbracht und es ist interessant, wie lange sowas nachwirkt. So bestimmte Bilder und Stimmungen, die mich schon immer wieder beschäftigen. Also die halten mich jetzt nicht gefangen, aber sie oder verfolgen mich, aber sie sind schon irgendwie da und tauchen auch immer wieder auf. Und ich finde es interessant, dass die immer wieder so auch willkürlich ein bisschen aufploppen. Also ich provoziere das gar nicht, aber die kommen schon beim Schreiben. Ja, bestimmte Atmosphären, auch landschaftliche Atmosphären tauchen immer wieder auf. Mhm.
Die Orte ihrer Kindheit, die Wohnsiedlung, die Kasernen, all das gibt es ja eigentlich nicht mehr. Sie sind aber schon öfter zurückgekommen. Ich weiß, Sie waren auch heute unterwegs in Eggesin. Mit welchen Eindrücken, welche Gefühle haben Sie da heute mitgenommen?
Ich glaube, man darf nicht erwarten, dass man jetzt irgendwas so wiedererkennt oder dass man deshalb an so einen Ort zurückfährt, damit einem da wieder irgendwas begegnet. Ich habe ja auch schon sehr häufig darüber geschrieben und habe das praktisch schreibend auch ein bisschen schon verwandelt. So. Und dadurch, dass da auch nichts mehr steht, das ist sozusagen die Abwesenheit, die man da immer wieder oder die ich immer wieder so kontrollieren kann sozusagen. Aber das, was wirklich wichtig ist, ist das, was in meinem Kopf ist und das, was in meiner Erinnerung ist und was man eben nicht mehr nachvollziehen kann. Also ich kann kein Foto mehr sozusagen davon machen, nur noch von dem leeren Raum, der da ist, was auch etwas hat, also weil es eben irgendwie das Verschwinden ja auch so, also so lässt es sich auch darstellen. Und das ist ja ein großes Thema auch von mir. Was passiert eigentlich, wenn etwas verschwindet? Die Menschen, die da gelebt haben, die nehmen ja diesen Ort auch mit, auch so wie ich. Ich bin ja auch weggegangen irgendwann. Aber der Ort ist natürlich trotzdem noch in mir. Und die Erinnerungen daran sind in mir und die Stimmungen sind in mir. Und das ist schon sehr interessant. Also auf eine gewisse Weise leben diese Orte auch weiter, auch wenn sich die Zeit weiterentwickelt und wir alle verändern uns und der Ort verschwindet. Aber irgendwie ist er auch noch da. Nämlich in dem Moment, wenn ich anfange zu erzählen, dann ist er da.
Dieser Ort, diese Region taucht ja auch immer wieder in Ihren Büchern auf, auch in Ihrem aktuellen. Sie haben das schon ein bisschen angerissen, aber wie würden Sie beschreiben, wie hat dieser Ort Sie geprägt? Ist es der Ort, ist es die Zeit?
Also ich glaube nicht, dass ich das auf den Punkt bringen kann oder auch will. Also ich will das gar nicht auf den Punkt bringen, weil dann wäre es vorbei. Also es muss auch immer so eine gewisse Offenheit. Ich kann gar kein Urteil auch über diesen Ort sprechen, kein letztgültiges sozusagen. Also er hat mich ein Stück weit sozusagen begleitet oder überhaupt ins Leben hinein begleitet. Er hatte natürlich damals ganz konkret geografisch auch was sehr Fernes. Das war ja hier eine Gegend, die ganz, also man kam gut hin, aber ganz schlecht weg wieder. Und also das war auch ein bisschen so wie so eine Sackgasse, ne, innerhalb der DDR, so geografisch gesehen. Und es hat vielleicht auch ein bisschen das Fernweh angefacht, hier zu leben. Also ich würde sagen, das hat schon was damit zu tun. Also dass mich auch immer etwas gezogen hat, auch weg von hier gezogen hat immer. Und es sind vielleicht eher so die landschaftlichen Eindrücke, ja. So ein bestimmter Typ von Wald, Pilze, Blaubeeren, Schilf. Es sind so bestimmte Anmutungen, die man auch woanders in der Welt finden kann. Das ist dann merkwürdig. Also die existieren ja nicht nur hier, sondern auch woanders in der Welt. Und da geht dann sofort auch was auf. Plötzlich hat man eine Verbindung, ja, zur eigenen Biografie, obwohl man gar nicht da ist, obwohl man gar nicht vor Ort ist. Aber das weckt irgendwas in mir, ja.
Genau, diese Verbindung auch über die Natur ist auch in Ihrem aktuellen Buch taucht auf. Da geht es dann in die Richtung USA, wo der Roman zum größten Teil spielt. Bis 1986 haben Sie hier gelebt, sind dann nach Potsdam gegangen und dann, wie Sie schon angerissen haben, hat Sie es viel in die Ferne gezogen, in verschiedenen Stipendien überall auf der Welt. Sie haben eben gesagt, Sie wollen gar kein Urteil fällen über diese Region. Ich weiß, es hat auch schon mal Kritik gegeben, dass Leute gesagt haben, dass die Beschreibung der Region und Ekesin, das ist irgendwie zu trist und zu so eng und was immer. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, klar. Also die Menschen, die das gesagt haben, hatten ganz sicher recht. Man erinnert sich ja auch nicht gleich immer. Also ich erinnere mich nicht gleich und Sie sicher auch nicht. Also es gibt ja verschiedene Lebensstadien und als ich das erste Mal hierher gekommen bin wieder, also nach langer Zeit, da wurde die Siedlung zum Beispiel in Ekesin gerade abgerissen. Also da habe ich die demolierten Blöcke noch gesehen. Das macht natürlich was mit einem. Also wenn man sieht, dass da, wo man Leben war, wo auch Zukunft mal geplant war, wenn das plötzlich so kaputt ist oder dann eben gar nicht mehr da war. Also es hatte ja so verschiedene Stadien, dieses Verschwinden und... Aber es geht eben nicht um Urteil oder um eine Bewertung. Also es ging ja in dem Buch mit der Geschwindigkeit des Sommers, wo ich das ja besonders deutlich beschrieben habe, da ging es ja auch um diesen ganzen langen Prozess. Also ich wollte ja nicht herausfinden, wie war das Leben irgendwie damals, sondern wie ist eigentlich der Prozess, wenn etwas, in dem man gelebt hat und in dieser Raum, in dem man gelebt hat, die Ideen, an die man geglaubt hat, wenn sich das plötzlich alles verflüchtigt, wenn das alles weg ist, was macht das? Wer bleibt da übrig sozusagen? Was macht das mit den Menschen, die übrig bleiben sozusagen, zurückbleiben? Und wenn das jemand so empfunden hat, dann ist das sicher richtig, weil er offenbar sich selbst gespiegelt gefunden hat darin. Also das ist ja das, was wir in der Literatur auch suchen. Wir finden eigentlich immer nur das in der Literatur, was wir selber gerade empfinden, ne? Also das suchen wir und das finden wir dann auch. Und wenn wir das Buch vielleicht 10 Jahre später lesen oder 20 Jahre später, finden wir wahrscheinlich ganz etwas anderes darin. Und es könnte auch sein, dass die Atmosphäre dann ganz anders zu uns spricht, aber wir finden ja meistens das, was wir selbst gerade in uns, was gerade in uns rumort sozusagen, ne, an Gefühlen. Mhm.
In dem aktuellen Roman gibt es natürlich die Ich-Erzählerin, in der auch ganz viel Julia Schoch steckt, da machen sie ja auch keinen Hehl draus, und zwei männliche Hauptfiguren, die weder über diesen Zeitfahrstuhl vielleicht miteinander verbunden sind, auf sehr unterschiedlichen Zeitebenen spielen, aber mit ihrem Weg, Schriftstellerin zu werden, also mit ihrer Berufswahl ganz doll verknüpft sind, wie so eine Brücke, die sich zwischen beiden Herren auch schlägt. Ihre Geschichten sind oft so, dass es einen Erinnerungspunkt gibt, von dem aus sich dann viele andere anknüpfen. Dieser dritte Teil, war das immer klar, dass es darum gehen wird?
Ja, also im ersten Band, die müssen ja nicht chronologisch gelesen werden, also das ist eine Trilogie, die im Grunde ja auch in anderer Reihenfolge gelesen werden kann. Im ersten Band ging es ja mehr um die Herkunftsfamilie, also genau, die Familie, die man selber nicht wählt, in die man eben hineingeboren oder hineingeworfen wird und man muss dann damit umgehen. In der zweiten eher um die Wahlverwandtschaft auch, der eigenen Partnerschaft, wenn man dann erwachsen ist und denkt, man könnte eigentlich ja für sich selbst ein Muster wählen, was meistens aber nur das Muster wiederholt, was man schon aus der Herkunftsfamilie kennt. Und dann im dritten, das war mir schon von Anfang an klar, sollte es eher um Personen gehen, die oft nur ganz kurz im Leben auftauchen und die einen jetzt nicht jahrelang begleitet haben, aber im Geiste jahrelang begleitet haben. Also manchmal haben wir ja, treffen wir Menschen ja nur vielleicht eine Nacht oder eben sehr kurz. Und die haben aber so eine durchschlagende Wirkung auf die spätere Zeit, weil sie vielleicht etwas Bestimmtes sagen, weil sie uns in bestimmter Weise gegenübertreten, dass wir das ja für sehr bedeutsam halten und das ganze Leben irgendwie ja das in Erinnerung auch behalten, im Gedächtnis behalten. Und das ist der dritte Band. Das war von Anfang an schon klar. Ich sehe es auch ein bisschen grafisch. Also das erste Buch ist wie so ein dicker Pinselstrich und wie eine große Linie. Das zweite ist mehr wie so ein Kreis. Und das dritte ist jetzt mehr wie ein Schwarm von Punkten. So habe ich es mir grafisch immer so ein bisschen vorgestellt. Und genau, diese Punkte haben aber natürlich alle was miteinander zu tun. Das ist ja nicht, die kommen nicht einfach so daher, sondern ja, Sie haben es gesagt, die haben alle was, diese Figuren, die da auftauchen, haben alle was auch mit dem Schreiben zu tun, weil sie das Schreiben irgendwie anregen oder etwas über das Schreiben sagen oder man könnte auch sagen über das Erzählen. Es geht ja nicht nur ums Schreiben, sondern es geht darum, dass man nach einer Form sucht, wie man überhaupt sein Leben erzählen kann. Es muss ja nicht jeder schreiben, aber jeder erzählt schon von uns. Also jeder Mensch erzählt eigentlich. Und wenn Sie Kaffeetisch sitzen und mit ihren Freundinnen darüber reden, was sie im letzten Urlaub erlebt haben oder in ihrer Kindheit, dann tun sie ja nichts anderes. Sie schreiben ein Stück des Romans ihres Lebens, in dem Falle dann mündlich, aber im Grunde ist das ja auch das Gleiche. Also wir versuchen irgendwas zu deuten, wir versuchen etwas in Ordnung, sozusagen in eine Ordnung zu bringen und das ja, mache ich halt schriftlich hin und wieder.
Ich würde sagen, wir hören jetzt mal ein Stück.
Der Soldat und das Mädchen. Der Titel eines Films auf einem Plakat, darauf zwei Gestalten inmitten von Kiefern und Birken. So habe ich es manchmal vor mir gesehen, wenn ich später daran zurückdachte. Kein düsterer, dichter Wald, sondern ein lichtes Wäldchen. Die hellen Schonungen Mecklenburgs. Damals hieß der Landstrich so, heute heißt er wieder Vorpommern. Ich habe diese Bezeichnung nie gemocht. Sie erinnert mich an eine Zeit in Schwarz-Weiß, eine alte Zeit, in der müde Menschen mit Handkarren voller Gepäck über schlammige Straßen ziehen, an Kinderlieder, in denen Häuser abgebrannt und Eltern gestorben sind. Etwas, das schon lange vorbei und überwunden war, als wir dort ankamen. Unsere Epoche sei anders, neu, hieß es, sie sei die Zukunft selbst. Damals ging der Zeitstrahl für mich nur in eine Richtung. Er war eine gerade nach oben gerichtete Linie und auf dieser Linie schritt die Geschichte der Menschheit stetig voran. Die Siedlung, in der meine Eltern mit ihren beiden kleinen Töchtern eine Wohnung beziehen, am Rande der Garnisonstadt E am Stettiner Haff, besteht aus 15 oder 20 Wohnblöcken, in jedem Block 30 Familien. Vor allem die Frauen sind erleichtert. Warm Wasser, ein Bad mit Wanne, Fernwärme in Form von Nachtspeicheröfen, so groß wie Kommoden. Die Annehmlichkeiten eines modernen Lebens der 70er Jahre. Morgens laufen die Kinder in einer großen Traube zur Schule, die Frauen zum Bus, der sie zur Arbeit bringt. Die Männer gehen in eine andere Richtung, Richtung Wald, wo der Militärstützpunkt liegt. Dort im Wald ist es auch, dass ich ihm zum ersten Mal begegne. Ich bin mit dem Rad unterwegs. Wir Kinder fahren oft mit dem Fahrrad durch den Wald. Ein Stück weiter gibt es tiefe Sandkuhlen, in die man sich hinabrollen lassen kann. Er sitzt da auf einem umgestürzten Baum, eine Eiche vielleicht, also doch nicht nur Kiefern und Birken, und ruft mir etwas zu. Ich bleibe stehen und steige vom Rad. Als hätte er nicht damit gerechnet, dass ich seinem Ruf folge, wirkt er mit einem Schlag verschüchtert. Ich gehe zu ihm. Ein Soldat ist nichts Seltsames für mich. Die Armee ist mir vertraut, weil die Väter sämtlicher Kinder aus der Siedlung Armeeangehörige sind. Seltsam ist nur, dass dieser Soldat allein hier ist, außerhalb des Kasernengeländes, auf der anderen Seite des Zauns. Er erklärt mir, man habe ihn zum Pilzesammeln rausgeschickt. Als Beweis hält er mir einen Eimer hin. Dass man ihn in die Natur geschickt hat, um Essbares zu suchen, kommt mir wie ein Auftrag aus einem russischen Märchen vor. Ich lache. Nicht, dass wir das als Familie nicht auch tun würden. Doch, doch, im Sommer sammeln wir Blaubeeren, im Herbst Pilze. Aber es ist nur ein Spaß und es dauert nie sehr lange. An der Art, wie der Soldat seine Uniform trägt, die Jacke ist offen, das Hemd halb aufgeknöpft, sehe ich, dass er sie lieber los wäre. Offenbar nutzt er die Zeit im Wald, um den Vorschriften zu entgehen. Viele verschiedene Dinge entscheiden darüber, wie wir uns im Leben verhalten, wie wir reagieren, was wir tun. Und genau weiß man es nie. Aber manchmal muss ich daran denken, wie ich vom Rad gestiegen und auf den Soldaten zugegangen bin. So wie ich auch später Dinge gemacht habe. Ich habe nie etwas bereut. Ein Überbleibsel einer Zeit ohne Bewegung, ohne Ereignis. Als ich dachte, Hauptsache es geschieht etwas, was auch immer es ist.
Das Erinnern ist ein ganz zentrales Thema eigentlich der Bücher von Julia Schoch. Immer wieder geht es darum, sich zu hinterfragen, das Erinnern zu hinterfragen. Was fasziniert Sie so daran, am Erinnern?
Tja, wenn man das wüsste. Es ist auf jeden Fall interessant, dass man sich nicht einmalig im Leben an etwas erinnert und dann bleibt es so. Also man kann nicht sozusagen eine Erinnerung festschreiben, sondern eine Erinnerung ist etwas, was auch sehr beweglich ist. Das flüchtet auch manchmal oder verflüchtigt sich. Also es ist nichts, was man so richtig festhalten kann. Also wir können immer wieder von Neuem darüber erzählen. Und das ist auch ein bisschen der rote Faden, der sich durch alle drei Bücher durchzieht, dass eigentlich die Ich-Erzählerin sich jeweils aufgefordert fühlt von einem großen Ereignis, was in ihrem Leben stattfindet, von so einem Schockmoment auch ja oft, sich aufgerufen fühlt, die Vergangenheit nochmal neu zu schreiben. Also wir denken ja, wir hätten die Vergangenheit irgendwie so bestenfalls wie in so einem Album irgendwie fixiert und dann können wir die immer wieder durchblättern und dann ist es immer wieder gleich. Und das stimmt aber natürlich nicht, weil wir uns ja auch verändern und die Welt verändert sich. Und wir kommen eigentlich immer wieder so zu neuen Bewertungen und natürlich auch, dass überhaupt die Erinnerung so zu uns gehört und dass sie uns so ausmacht. Das ist natürlich auch etwas, also je älter wir werden, desto mehr spielt die Erinnerung auch eine Rolle. Also die Vergangenheit nimmt ja zu, sozusagen die Zukunft nimmt ab, die Vergangenheit nimmt zu und damit nimmt auch die Bedeutung der Erinnerung so zu. Und offenbar sind die Erinnerungen etwas ja Hochindividuelles, was wir nicht weitergeben können. Wir können versuchen, das möglichst gut zu beschreiben, möglichst gut auszuschmücken, dem anderen plausibel zu machen. Aber er wird es nie ganz so empfinden, wie wir es empfunden haben, wie der Einzelne es empfindet.
Und das macht es aber auch zu einer ziemlich einsamen Angelegenheit.
Total, ja. Also darum geht es ja auch ein bisschen. Deswegen ist das ja auch so eine radikale Ich-Perspektive ein bisschen in diesen drei Büchern, weil es quasi in dem Bewusstsein auch geschrieben ist, dass Erinnerung auch etwas sehr Einsames ist. Wir können versuchen, das zu durchbrechen, indem wir erzählen, aber letztlich sind die Bilder, die wir in uns tragen und an die wir uns erinnern, die nehmen wir sozusagen mit in den Tod, um es jetzt mal ganz drastisch zu sagen. Ne? Das ist etwas Hochindividuelles, was wir mitnehmen.
Zum Erinnern gehört ja auch immer das Vergessen. Was, glaube ich, für Ihre Arbeit auch eine wichtige Rolle spielt.
Man kann auch nicht bewusst vergessen, finde ich auch interessant. Ne? Also man kann sich nicht vornehmen, etwas zu vergessen. Im Gegenteil, dann erinnert man es besonders deutlich, wenn man sich vornimmt, gar nicht mehr an etwas zu denken. Also das sind lauter Dinge, die auch ins Schreiben natürlich, die fürs Schreiben wichtig sind.
Weil Sie diese Leerstellen anders literarisch besetzen können.
Ja, das ist der Vorteil. Also wenn ich was vergesse, muss ich es mir dann sozusagen ausdenken, ist gar nicht so richtig der passende Begriff. Aber man kommt ja dann auch in so einen assoziativen, oder ich komme auch in einen assoziativen Rausch, der eben nicht beim Schreiben, der eben nicht ganz willkürlich ist. Es stellt sich nicht alles Mögliche ein beim Schreiben. Ich komme nicht auf alles Mögliche, sondern es ist eigentlich auch ein bisschen zwangsläufig. Das ist auch interessant. Also wenn man sozusagen bei dem Soldaten jetzt hier anfängt, komme ich dann nicht auf irgendein Flugzeugunglück oder so, sondern ich sozusagen als hätte die Erinnerung auch einen Faden. Und an diesem Faden geht es sozusagen auch entlang.
Wir sind ein bisschen später ins Buch eingestiegen mit dem Soldaten, mit der Geschichte hier aus der Region. Eigentlich gibt es aber noch eine andere wichtige Figur, den Katalanen, und ich würde sagen, den lernen wir jetzt kennen.
Ja, das ist also der Anfang des Buches und das Buch geht so los. Ich setze noch einmal an einem anderen Punkt. Zu jener Zeit, die inzwischen Jahre zurückliegt und von der hier die Rede sein soll, wollte ich diesen Mann, den Katalanen, unbedingt. Dabei gab es doch schon einen in meinem Leben. Einen Mann, meine ich. Genauer gesagt, meinen Mann. Ich habe es immer sehr schnell gewusst. Jemand betritt den Raum, er kommt herein, schließt die Tür, steht da oder setzt sich an einen Tisch. 4 oder 5 Sekunden, dann bin ich mir im Klaren darüber, dass es geschehen wird. Mit dem Katalanen war es anders. Er gefiel mir nicht. Er war weder schön noch elegant, noch hatte er etwas Athletisches an sich. Wenn man die Augen zusammenkniff, konnte man ihn vielleicht für den jungen Javier Bardem halten. Ein Bild von heute, keine Erinnerung. Ich glaube nicht, dass ich zu der Zeit schon einen Film mit dem spanischen Schauspieler gesehen hatte. An einem seiner Eckzähne fehlte ein Stück und sobald er lachte, was häufig geschah, wurde mein Blick unweigerlich von dieser Lücke angezogen. Auch das Piercing an seiner Unterlippe störte mich. Es sagte mir, dass er anfällig war für Moden. Er schwamm auf der Welle der Gegenwart. Das missfiel mir. Es missfiel mir, weil es bedeutete, er kam direkt aus dem Jetzt. Nein, ein Zeitreisender war er ganz und gar nicht. Deshalb war ich von mir selbst überrascht, dass ich eines Abends, als er mir vorschlug, in sein Zimmer zu kommen, ohne zu zögern aufstand und ihm folgte. Oft heißt es, man hätte die Wahl, dass man in bestimmten Momenten des Lebens eine klare Entscheidung treffen könnte. So liest man es, so stelle ich mir das vor. Jemand steht an einer Weggabelung und fragt sich, welcher ist wohl der richtige Pfad, der mich ans Ziel führt. Aber gibt es sowas tatsächlich? Und selbst wenn ich es mich gefragt hätte, um welches Ziel hätte es sich handeln sollen? Ich glaube, ich habe in meinem Leben nie vor Kreuzungen gestanden und in aller Ruhe überlegt. Ich bin einfach weiter und weiter gegangen, vielleicht sogar gerast, wie ich auch in die Liebe gerast bin und irgendwann später dreht man sich um und ist erstaunt. In Gedanken für mich und also insgeheim habe ich ihn immer nur den Katalanen genannt. Vermutlich, weil er sich selbst so genannt hat. Vielleicht dachte ich an ihn auch deshalb so unter diesem Namen, weil ich nie einen anderen Menschen aus Katalonien näher kennengelernt habe, weder vorher noch danach. Bis heute ist er der einzige Katalane in meinem Leben geblieben. Vor allem war er der einzige in unserer Gruppe, an den ich mich genau erinnere. 10 oder 11 Leute verschiedener Herkunft, mit unterschiedlichen Sprachen, die sich zufällig zur selben Zeit an demselben Ort aufhielten, in A, einer Künstlerkolonie im Nordosten der USA, im sogenannten Hudson Valley, ungefähr 2 Stunden von New York entfernt. Die meisten von uns waren Schriftsteller, eine Bezeichnung, die mir nur schwer über die Lippen kam, wenn es um mich ging. Ich war froh, dass ich dort in A das englische Wort Writer verwenden konnte, das mir banaler und weniger anmaßend erschien. Genau wie ich hatte der Katalane gerade sein erstes Buch veröffentlicht, aber im Gegensatz zu meinem war das von ihm in seiner Heimat offenbar sehr erfolgreich gewesen. Ich hörte davon beim sogenannten Warm-up, der offiziellen Vorstellungsrunde, die am ersten Abend unseres Aufenthaltes stattfand. Ich erinnere mich, dass ein Raunen durch die Runde ging, als er die Verkaufszahlen seines Buches nannte. Man konnte sehen, wie sehr er die Anerkennung genoss. Er setzte sogar nach, indem er betonte, in seinem Land sei das immens. Dann sollten wir reihum berichten, woran wir in den kommenden Wochen arbeiten wollten. Mir war diese Zeremonie unbehaglich. Zu sagen, wovon das Buch handelte, das ich vorhatte zu schreiben, empfand ich als beinahe obszön, als müsste ich meinen Rock hochschieben, um eine Narbe oder ein Mal vorzuzeigen, irgendetwas, was sonst unter der Kleidung verborgen blieb. Der Katalane schien mit dieser Übung keinerlei Mühe zu haben. Wortgewandt und routiniert erklärte er sein Projekt. Ich erinnere mich, dass mich seine Leichtigkeit abstieß. Gleichzeitig bewunderte ich ihn dafür.
Das war ein Auszug oder der Beginn des Romans Wild nach einem wilden Traum. Autofiktion ist Ihre literarische Form. Zu dieser Form des Schreibens nehmen Sie uns mal mit. Wo ist denn der Unterschied zu autobiografischem Schreiben zum Beispiel?
Für mich ist es so, also derjenige, der autofiktional schreibt, bezweifelt eigentlich, dass autobiografisches Schreiben möglich ist. Also der baut sowas wie diese Zweifel in das Schreiben mit ein. Also ob man es kann, ob man zu dieser Version kommt, die sozusagen für alle Zeit dann gültig ist und sagen kann, oh, ich erzähle mein Leben und dann erzählt man das einfach. Also es ist sozusagen, als ob man den als ob man den Zweifel und auch die Grenzen dieses autobiografischen Schreibens irgendwie mit einbaut und auch immer wieder sagt, ich komme eigentlich immer wieder zu einer neuen Version. Deswegen mussten das auch drei Bücher sein, weil die sich auch nicht direkt widersprechen, aber sie nehmen auch immer wieder Episoden auf, die schon mal in anderen Büchern praktisch in jeweils einem anderen Buch dieser Trilogie erzählt worden ist. Und dann wird diese Episode aber anders geschildert, was einfach zeigt, dass wir uns eben, ja, wir verändern uns und eben damit auch die Erinnerung. Und ja, man muss aber auch nicht allzu lange auf diesen Begriff rumreiten. Für mich war das Wichtigere noch, dass ich mit diesem Schreiben eine ganz große Nähe herstellen kann. Also das sollte ein Sound sein, der den Leser, auch die Leserin sehr nah ranlässt, auch an die Geschichte. Praktisch wie unter so einer Lampe, die über einem ganz kleinen Tisch hängt. Und da bin ich sozusagen mit der Leserin ganz allein sozusagen. Und dann lauscht man auch anders. Das ist ein bestimmter Sound.
Aber natürlich steckt ja schon im Wort drin, da ist Autobiografisches und eben auch Fiktion mit bei. Also es gibt zwar eine Ich-Erzählerin, da steckt auch sehr viel Julia Schoch drin, aber auch vieles andere. Und nun liegt es aber ja in der Natur des Menschen, dass wir sehr neugierig sind und alle natürlich immer gerne diesen Vorhang lüften wollen und wissen wollen, wo hört denn Julia Schoch auf und wo fängt die Ich-Erzählerin an? Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine große Indiskretion mit sich nachzieht. Wie gehen Sie denn damit um?
Das liegt an den Lesern jeweils, also ob das indiskret wird. Also,
ich frage mal so, wie oft sind Sie gefragt worden in den letzten Monaten, was sagt denn eigentlich Ihr Mann zu der Geschichte mit dem Katalan?
Ja, ich finde das ja eher interessant, also dass es dieses Bedürfnis gibt, also bei der Leserschaft, also dass man das wissen will unbedingt. Und meine Gegenfrage wäre ja dann immer, wäre das Buch weniger interessant für Sie, wenn ich sagen würde, es ist alles, es hat nicht so stattgefunden von dem, wie es da drin steht. Und es ist alles erdacht und erfunden. Würde das dann eine Enttäuschung nach sich ziehen? Oder ist das Buch in Ihren Augen einfach wertvoller, wenn Sie wissen, das habe ich eins zu eins so erlebt? Also es ist ja kein Tagebuch, selbstverständlich. Ich schmeiße Ihnen ja hier nicht meine Tagebuchnotizen vor die Füße. Das tue ich ja nicht. Ein Buch ist auch immer ein künstlicher Raum. Ich betrete auch einen, so wie ich auch mein Büro betrete, mein Büro hört sich so amtlich an, also meine Schreibhöhle betrete vormittags, so betrete ich eben auch einen anderen Raum. Da bin ich dann auch nicht mehr nur ich, auch wenn ich hinschreibe auf das Blatt. Es ist dann eben auch ein Kunst-Ich. Und dieses Kunst-Ich ist viel intensiver und interessanter als ich und also macht ganz andere Dinge und denkt über andere Dinge nach als ich. Das völlig hört sich schizophren an, aber es ist so. Ja.
Ihr Büro ist in der Potsdamer Innenstadt, schon seit vielen Jahren arbeiten Sie von dort. Sie haben mal beschrieben, da kommt eigentlich niemand hin. Eigentlich sind Sie da und Sie arbeiten. Da kommen keine Gäste hin, gibt aber zwei Schreibtische und vier Stühle.
Ja, weil ich immer so viel Zeugs abzulegen habe. Also die zwei Schreibtische brauche ich schon, weil da die ganzen Notizbücher und Blätter und losen Zettel. Und das ist ja im Grunde wie so ein Sammelsurium. Aber das hat natürlich alles eine Ordnung, klar. Und jeder Zettel, ich weiß auch ungefähr immer, wo ich suchen muss, wenn ich nach irgendwas suche. Und das ist ja schon mal ganz gut. Also wenn man die Richtung im Raum weiß oder auf dem Tisch. Also deswegen muss es so ein großer Tisch sein. Und weiß nicht, die Stühle, die standen da schon vorher drin, die habe ich da gar nicht reingestellt.
Also aber Sie wechseln gut. Nicht so ab und zu den Ort, um auch mal eine andere Perspektive
im Raum zu
haben?
Im Gegenteil. Ich bin ja sehr ritualisiert. Also es muss immer derselbe. Der Kaffee steht rechts, Nüsse stehen links und das darf nicht verändert werden. Und ich sitze immer auf derselben Stelle. Ja.
Und Notizbücher spielen eine große Rolle bei Ihrem Arbeiten?
Ja, genau. Also ich schreibe mit der Hand so. Weiß ich nicht, ob andere das auch so machen, aber ich schreibe mit der Hand in Notizbücher und weil die natürlich auch einfach praktisch sind, ich kann ja nicht immer irgendwie einen Laptop mitschleppen oder so, die habe ich in der Tasche immer dabei eigentlich und
Und die haben verschiedene Farben.
Die haben verschiedene Farben. Das hat sich mal irgendwann so ergeben. Das war jetzt gar kein so absichtliches Prinzip, aber es hat sich so ergeben. Und dann war das aber ein ganz gutes Merksystem, weil ich mir ganz gut Dinge so über Farben, so wie ich auch Wörter oder Buchstaben so in Farben sehe oder Zahlen auch, dass ich mir merken kann, was ich ungefähr wo reingeschrieben habe, in welches Notizbuch, weil die eben unterschiedliche Farben haben. Und dann weiß ich, ja, das war das rote Buch oder das grüne, da muss noch irgend, oder das ist ein altes Buch, weil das damals hatte ich noch blaue oder so.
Aber es ist nicht nach Projekten geordnet.
Doch, ein bisschen schon, ich bemühe mich, aber dann habe ich wieder das eine nicht dabei, muss das andere anfangen und am Ende habe ich dann irgendwie 4 oder 5 und muss mir das zusammensuchen. Aber das ist auch nicht ein reines Übertragen. Also ich übertrage nicht vom Notizbuch, sondern das ist mehr wie so ein Anschub. Geschrieben wird dann natürlich so wie auf der Schreibmaschine am Laptop. Aber das ist so wie so ein Begleitbuch. Im Grunde sind die Notizbücher, die begleiten mich durchs Leben. Ich brauche immer irgendwie ein Notizbuch. So, sonst quillt auch mein Gehirn so über. Und wenn das nicht abgelegt wird sozusagen immer wieder in ein Buch, dann platze ich irgendwann wahrscheinlich, ja. Oder würde platzen. Ja.
Sie haben ja eine sehr reduzierte, sehr prägnante Sprache. Ganz klar, ganz präzise. Wenn Sie schreiben handschriftlich, sagen Sie. Gehen Sie dann nochmal rüber und sagen, das Wort weg, das geht kürzer? Oder wie arbeiten Sie?
Also ich gehe nicht nur einmal rüber, ich gehe 100-mal rüber. Klar, bis es so weit ist, dass ich denke, niemand langweilt sich. Das ist mein Anspruch. Und ich darf mich mit mir selbst natürlich auch nicht langweilen. Also, und dann denke ich auch immer Dinge, die man so schnell sich auf dem Foto aufrufen kann, die brauche ich dann auch nicht so lang zu beschreiben. Also mich interessieren natürlich so die inneren Dinge, die man nicht fotografieren kann. Und auch Beziehungen, die kann man auch nicht fotografieren. Also nichts, was sich durch eine andere Kunstform darstellen lässt. Also es muss schon so sein, dass nur die Literatur das darstellen kann. Und das ist in diesem Fall, ist es zum Beispiel das Innenleben von Menschen. So. Und das kann ich mit Sprache sozusagen am besten erfassen. Das kann kein anderes Gerät oder keine andere Kunstform kann das abbilden. Aber mit Sprache kann man das irgendwie ganz gut. Und
ich würde sagen, wir hören noch mal ein Stück.
Ja, jetzt geht es noch mal eher gegen Ende in das Buch. Da, wo die Zeit in der USA schon hinter der Ich-Erzählerin liegt. Natürlich ist die Liebe diese kurze Beziehung nicht beendet, sondern hat starke Nachwirkungen. In seiner Nachricht bat er mich, ihn anzurufen. Zu meiner eigenen Überraschung tat ich es. Außerhalb der Sprechzeiten wurde ich nur selten von den Studierenden behelligt. Trotzdem schloss ich die Tür von innen ab. Dann griff ich zum Telefonhörer und wählte die Nummer, eine amerikanische. Tatsächlich war er noch immer in den USA, in Tennessee, bei einer Frau, einer Ex-Freundin, wie er betonte, und ich sagte, dass ich mich für derlei Informationen nicht interessieren würde. Wir versuchten, die Art von Gespräch wieder zu beleben, die wir in A geführt hatten. Kurze, anzügliche Sätze, eine Art ungelenke Poesie. Ich bin immer eine schlechte Telefoniererin gewesen, aber eine noch schlechtere in einer Fremdsprache. Am Telefon wirkte mein Englisch noch dürftiger, noch weniger zu gebrauchen für das, was ich einem Mann sagen konnte, mit dem ich keine andere Erinnerung teilte als ein paar Berührungen, die mir flüchtig und beharrlich zugleich vorkamen. Als ich eine erotische Anspielung machte, formulierte ich es ganz und gar falsch und er verbesserte mich. Offenbar war sogar die Funktion der Sprache etwas, das sich unablässig wandelte. Auf was zum Teufel war überhaupt Verlass? Bevor ich sie ganz aufgab, änderte ich das Thema meiner Doktorarbeit noch einmal. Es lautete jetzt das Konzept der Seele in der Gegenwartsliteratur. Ein paar Wochen war ich versöhnt, aber dann, es war bei einer Tagung, auf der ich einen Vortrag hielt, sagte jemand, man könne doch nicht einfach so den Begriff Seele in einem Text benutzen, ohne ihn grundlegend zu definieren. Er hatte sicher recht, schließlich war ich Wissenschaftlerin. Gleichzeitig wunderte ich mich, wusste denn nicht alle Welt, was mit dem Wort gemeint ist? Inzwischen denke ich, es wäre besser, man würde diese Arbeiten erst später in der Lebensmitte schreiben. Dass es falsch ist, als junger Mensch fieberhaft nach einem Thema zu suchen, das einem kaum etwas bedeutet. Heute zum Beispiel würde ich über das Seufzen der Frauen schreiben. Eine geheimnisvolle Form, sich zu äußern, ein Nebenbeisprechen, ein Ausdruck der Ohnmacht. Gibt es auch ein Seufzen der Männer? Früher habe ich wenig geseufzt. Es fing mit den Kindern an, als sie noch klein waren. Plötzlich seufzte ich viel, am häufigsten an Sonntagen. Einmal habe ich es gezählt. Ich kam auf 38 Mal. Ein Tag, an dem wir kramend und säubernd durch die Wohnung schwärmten, ich seufzend einen Text ausdruckte, dabei seufzend etwas notierte, von irgendwem unterbrochen wurde, seufzend aufstand, um mit dem jüngeren Kind für den Naturkundeunterricht seufzend eine Kirschblüte zu sezieren, kurz darauf seufzend nach einem Lehrbuch suchte und seufzend zustimmte, das ältere Kind nach Vokabeln abzufragen, mich später seufzend mit einer Freundin am Telefon darüber austauschte, wieso die Mütter eigentlich die Hausaufgaben machten, gegen Abend seufzend das Hamstergehege reinigte und anschließend seufzend alle noch einmal nach draußen trieb, um mit dem Rad um den See zu fahren. Kleiner, aufatmender Seufzer. Danke sehr.
Vielen Dank. Sie haben gesagt, die Trilogie, die war von vornherein als Trilogie angelegt. Nun gibt es ja, das sind ja immer Episoden, bestimmte Geschichten. Ich nehme an, da gibt es noch ganz viel in Ihren bunten Notizbüchern, was auch in diese Reihe, in diese Biografie einer Frau passen würde. Geht es denn weiter?
Ja, ich kann das jetzt natürlich nicht so sprengen. Einfach, das ist ja als Trilogie angelegt. Also das kann ich jetzt nicht unendlich weiterführen.
Man kann ja noch eine zweite Trilogie schreiben zum Beispiel.
Ja, ich glaube, ich muss jetzt mit dem nächsten irgendwie woanders ansetzen. Also es wird auf eine andere Weise sozusagen fortgeführt, aber nicht mit dieser selben Erzählerin. Jedenfalls sehe ich das im Moment nicht. Und natürlich ist das eine große Erschöpfung, die auch nach so einem Projekt irgendwie einsetzt. Also man ist erschöpft und lebendig zugleich. Also das ist
geht ja meist einher sozusagen. Vielen lieben Dank, Julia Schoch. Das war ein ganz toller Abend. Vielen Dank an das Publikum. Das war das Literaturcafé, ein spezieller Kunstgarten hier auf NDR1 Radio MV. Mein Name ist Claudia Krüger. Ich hatte die große Freude, diesen Abend mit Julia Schoch in der Friedrich-Wagner-Buchhandlung in Ueckermünde moderieren zu dürfen.